Piraten sind
die Host.
Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Heute zum Thema Väter der Klamotte.
Ja, okay, so kann man es natürlich auch nennen. Ja, man könnte es auch nennen Kleidung, Styling.
Du bist ja bei diesem Thema viel mehr der Kenner als ich.
Ja, ich würde es mal so einleiten. Für gewöhnlich haben wir einen Podcast aus Köln und Berlin. Heute vielleicht eher von Mars und Pluto.
Hä? Was? Wie? Bekommst du jetzt mit Sternzeichen oder was meinst du?
Ich dachte, es sind Planeten.
Ja.
Wir sind heute auf unterschiedlichen Planeten unterwegs.
Ach so. Mars und Pluto. Mars ist das Geile und Pluto ist irgendwie jetzt so, weil der ja auch schon gar nicht mehr als Planet gilt, sondern so als irgendwie Outsider im Sonnensystem. Das bin dann wahrscheinlich ich. So könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ich stelle mir gerade vor, wie du betrunken in einer Bar in Köln-Ehrenfeld eine Frau kennenlernst und sagst, ich bin Sternzeichen Pluto.
Ja, wie lange ich allein brauche, um das zu checken. Schrecklich.
Das ist die Verbindung. Das ist die Verbindung zwischen den zwei Planeten. Das ist das Delay. Ja, wir haben eine völlig unterschiedliche Herangehensweise, aber wie wir wissen, in einer demokratischen Gesellschaft ist keine richtig und keine falsch.
Ja.
Oder?
Ach so, meinst du, ja.
Bringe ich hier schon wieder den Downer Politik rein. Scheiß auf Politik. In einer freien Gesellschaft. Ich weiß es nicht. Ist was, also Beurteilung, Bewertung, das sind doch alles Sachen, die musste man sich jetzt abwerten in den letzten Jahren.
Ja, also beim Thema Klamotten denke ich immer direkt an braune Korthose, die eng ist an Arsch und Eiern.
Die kann natürlich bei einem Hippie-Girl, sag ich mal, 10. Klasse im Jahr 1991 auch gut ausgesehen haben.
Sicher. Daran, ja, das stimmt. Aber ich musste sie ja auch tragen und ich war einfach kein schickes Hippie-Girl, sondern so ein Blödian aus den 70er Jahren. In 70er Jahren, es war nicht alles cool an den 70ern, ne? Viele von den modischen Accessoires wurden übernommen später in die 90er und wurden für hip erklärt, aber komischerweise kam die braune Kord-Latzhose nie zurück. Warum wohl?
Ich rekonstruiere deine traumatische Modeerfahrung anhand eines Kinderfotos.
Ja.
Da war es aber doch eine Latzhose. Es war doch eine braune Latzhose und du hattest so eine Liam Gallagher-Frisur, Liam Gallagher-Pony.
Ja, das ist schön ausgedrückt.
Tilo ist ein bildhübsches Kind gewesen.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja, ist so. Ja, wir waren ja alle drei süße Jungs, so, ne?
Ja.
Aber du warst ja schlank und blond und braun und ja, schon. Ja, vorzeigbar, muss man mal so sagen. Ne?
Ja, danke. Ja, du auch. Ja.
Ich kann auch jetzt noch eine andere Story erzählen.
Ja? Ja, erzähl mal die andere Story. Ich bin gespannt, was du da jetzt also, auf Halde hast.
Wir haben ja zwei Brüder in Niehorst, die wir sehr schätzen. Ralf und Axel.
Mhm.
Und Axel war gestern hier, der macht manchmal so ein paar so Sachen für unsere Mutter, so handwerkliche Sachen. Und er kam und sagte, hallo Tilo. Und ich sagte, hallo Ralf. Weil sein Bruder ist Ralf und ich dachte, es ist witzig, wenn ich zu Axel Ralf sage, und weil er zu mir Tilo sagt.
Ja.
Er war etwas irritiert, er hatte auch eine Maske auf und sagte aber irgendwie auch gar nichts zu dem Gag. Da dachte ich mir, es ist nichts Ungewöhnliches, dass die Leute nicht über meine Witze lachen. Und dann haben wir irgendwie da eine Stunde, anderthalb da gesessen und dann hatte sich Axel hinterher auch noch von mir, also von Tilo, verabschiedet. Dann habe ich gesagt,
nein,
ich bin doch Simon. Also, bist du deswegen so lang geblieben, weil du dachtest, ich bin Tilo. Weil Tilo ist ja nicht nur ein hübsches Kind gewesen, sondern ist auch immer der Socializer in der Familie. Viele Leute quatschen ja immer gerne mit dir und verweilen. Und du bist ja auch der Typ, der gerne verweilt, wie auch immer. Und Axel war verwirrt und war so, stimmt, oh, das tut mir leid. Und dann dachte ich mir, ja, habt ihr euch denn so lange nicht gesehen, dass ich, weil ich jünger bin als Tilo, irgendwie jetzt so aussehe wie Tilo früher? Und dann sagte Axel, ja, das kann sein, dass ich jetzt so dich sehe und du siehst aber so aus wie Tilo vor 15 Jahren. Dann habe ich gesagt, naja, so weit sind Tilo und ich auch nicht auseinander. Also 15 Jahre jünger sehe ich jetzt auch nicht aus als Tilo. Das war schon der Gag.
Da hat aber, natürlich, aber hat Axel dann ja komplett meine Fettphase verpasst, wo man uns ganz gut auseinanderhalten konnte.
Das kann natürlich sein. So, also.
Ja, früher wurden wir öfter mal verwechselt. Dann wurde das irgendwann weniger. Und jetzt weiß ich nicht. Das Schlimmste war mal, wo ich in die Weberei kam und traf eine Dame, mit der ich eine temporäre Liebschaft pflegte. Und die war total sauer auf mich. Also Weberei. Das ist ein Kulturzentrum in Gütersloh und da war disco-mäßiges Ambiente. Also freitagsabends war halt eine Party. Ich kam rein, es war voll, es war halb dunkel und sie war sauer. Und ich so, was ist denn? Ja, was mir einfiele. Und ich so, was ist denn los? Was hast du denn? Ja, ich habe dich ja eben schon mal getroffen. Du hast mich überhaupt nicht gegrüßt. Hä? Ich so, was? Ich bin doch gerade erst reingekommen. Das kann überhaupt nicht sein. Ja, sie hätte mir nett Hallo gesagt und ich hätte überhaupt nicht reagiert. Und ich stand da wie ein völliger Trottel. Und dann klärte sich auf, ich sag, komm mal bitte mit. Und dann bin ich mit ihr rübergegangen, hab sie praktisch an der Hand genommen und bin rüber zu dir gegangen. Hast gemeint, meintest du den? Ach so, da hat sie gesehen, da hat sie dich nämlich gegrüßt, dich angesprochen und du hast überhaupt nicht gerafft, wer sie ist. Ja, und sie dachte natürlich, ich bin's. Und da hatte die uns verwechselt wie Schulze und Schulze. Also ich finde, also so ähnlich, ich sag ja immer, so ähnlich sehen wir uns jetzt aber auch nicht. Ich bin 4,5 Jahre älter. Das kann doch nicht sein.
Ich war früher nämlich immer so ein cooler Typ, den alle gegrüßt haben, aber der hat nicht zurückgegrüßt. Ich habe nicht zurückgegrüßt. Mich haben einfach alle gegrüßt. Ja. Nein, ja. Das war ein Witz. Grüßen, das war auch immer so ein Thema früher. Ne, wen grüße ich und wen grüße ich nicht?
Echt?
Und wenn ich den grüße, hoffentlich grüßt er mich zurück, weil wenn ich nicht zurückgegrüßt werde, bin ich ein Nichts, ein Niemand. Das habe ich irgendwann überwunden und sage eigentlich zu allem Hallo, yo.
Stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Hi, yo. Naja. Bin also,
ja, man grüßt einfach besser alle. Ich grüße aber auch manchmal dann hier im Fädel. Ich habe gestern noch wen gegrüßt. Ich glaube, den kannte ich gar nicht. Aber der guckte, der kam so grinsend und dann habe ich auch lieber gegrüßt. Ich wusste nicht, wer es war. Das passiert einem dann ja auch. Und die schlimmen Begegnungen, wenn Leute auf dich zukommen. Na, wie sieht's aus? Wie läuft's denn so? Und du weißt partout nicht mehr, woher du diese Person kennst. Das ist völlig weg.
Ja, ja.
Aber da, und da helfen nämlich immer Klamotten. Wenn man weiß, ach, das ist der, der immer die schwarze Lederjacke angehabt hat. Ja, ja, dieser Punkrocker.
Unser eigentliches Thema heute, Klamotten.
Ja, genau. Und da bin ich aber auch beim Thema, dass ich musikalisch diversen Splittergruppen angehört habe, das aber in meiner wie nennt man das?
Unmodischheit.
Unmodischheit. In meiner modischen, sagen wir mal, Legasthenie nicht zum Ausdruck bringen konnte, welcher Szene ich angehöre. Und das war auch von mir gar kein Rebellentum innerhalb des Rebellentums. Ich habe es einfach gar nicht hingekriegt. Ich wusste auch gar nicht, wo ich diese Klamotten hätte kaufen können, die coolen Leute trugen. So, weißt du, diese dann hört man Hardcore und alle rennen mit diesen Baggy-Buchsen rum, die so runterhingen bis zu den Knien. Die hätte ich allerdings auch nicht tragen wollen, weil das sah für mich schon sowas von unbequem aus, dass ich dachte, oh Gott, kann ich niemals tragen, so eine Ballerbuchse. Ich fand es auch optisch nicht ansprechend. Ich sehe also immer aus wie Karl Arsch, war aber immer irgendwie Mitglied einer Szene. Ich weiß aber nicht, ob die anderen dann, möglicherweise gab es auch viel Lästerpotenzial, was dann auf mich abgefärbt hat, dass da, nicht auf mich abgefärbt, sondern was von der anderen Seite dann auf mich dann praktisch angewendet wurde, ohne dass ich es mitbekommen habe hinter der Kulisse. So, also, da kommt der Typ wieder, guck mal, was hat der für eine Hose? Was hat der für einen Pullover an? Warum hat der unter dem Pullover noch so ein Hemd, wo oben noch so das Hemd rausguckt, der Kragen? Was macht der denn jetzt hier im IOS-Welt bei Sick of It All? Was macht der denn hier?
Also grundsätzlich muss ich sagen, habe ich mich auch schon hier und da über deine Modelegasthenie gewundert, weil du ja
ein
absolut ästhetisches Bewusstsein hast, was viele Sachen angeht, insbesondere Kunst, ein Beurteilungsvermögen von wertiger Kunst, welches innerhalb von Sekunden abgefragt werden kann oder abgespult wird. Und dann, weißt du, ich hatte so ein orangefarbenes T-Shirt, wahrscheinlich for free, irgendwo zugesteckt bekommen. Und das steht einem hellhäutigen Menschen nicht so gut. Das sind wir ja beide. Und dann dachte ich mir, ich brauch's nicht. Vielleicht nimmt Thilo ja einfach und nimmt da einfach so zum Pennen. Ja? Aber Thilo hat das anders gesehen.
Was? Was war das denn für ein T-Shirt?
So ein orangefarbenes T-Shirt. Und Thilo so auch... von der Sonne verbrannt, so ein bisschen so rotes Gesicht, dazu orangefarbenes T-Shirt.
Ja.
Vielleicht war es auch noch ein bisschen zu eng. Knallhart angezogen. Echt?
Hä, was war da? Das ist gelogen.
Ja,
das
waren wirklich so Momente, wo ich dachte,
welches orangene T-Shirt ist das denn gewesen?
Ach, du keine Ahnung. Ich kann mich 2007, 2008, 2009.
Was? So, das ist ja noch gar nicht lange her.
Ja, keine Ahnung. Dachte, warum zieht er das denn so richtig an? Musste was sagen. Ach komm, ist auch egal. Weil, also, diese...
Wie stehe ich denn jetzt da?
Diese Szene, von der wir sprechen, hat ja eigentlich ursprünglich als geistiges Ideal eine Scheißegal-Haltung. Ne? Oder ne?
Wenn du mal ja, und in Wahrheit ist es die eitelste Szene der Welt.
Ja, okay, da haben wir doch heute vielleicht schon mal eine Tatsache zusammengeschustert, die ganz gut, aber die diese Grundwerte verstanden haben, dieser Szene, Indie, Punkrock, Alternative, was auch immer, die sehen das dann ja häufig schon auch ein bisschen anders. Die sind da ja offener und so ein Jan Hendrik, der ja, wie ich finde, stylmäßig, er ist eigentlich ein Style-Gott. Also Jan Hendrik,
ja, das stimmt,
ist immer sehr, sehr gut angezogen. Gut, muss man sagen, er ist auch ein gut aussehender Mann. Ne?
Ja.
Aber irgendwie stimmt da immer alles. Der Mann muss...
Auch als Captain Cosmotic sah er auch gut aus. Er war auch stylmäßig gut im Superheldenkostüm.
Und da muss ja geschmacklich schon auch irgendwas stimmen. Und der ist ja jemand, der das zum Beispiel an dir immer sehr geschätzt hat, was du für eine Scheißegal-Haltung diesbezüglich hast.
Ah, okay, gut.
Glaube ich. Und
Wenigstens einer.
In einer perfekten Welt spielen ja Marken keine Rolle, aber in einer perfekten Welt ist auch vielleicht jedes Kleidungsstück von guter Qualität. Ich bin, was das angeht, ja auch, also ich bin ja ein Mensch, dessen Penisgröße wahrscheinlich schon auf nationaler Ebene
legendär ist.
Ja, einmal das, aber die reale Penisgröße war vielleicht schon mal 2011 nationales Diskussionsthema in der Popkultur.
Ist,
keine Ahnung, vielleicht.
Die reale? Ah ja, okay,
haben
verstehe.
Leute gesagt, also wahrscheinlich haben sich viele Leute gedacht, so der macht da seinen Riesenpimmelwitz und hat eigentlich einen Mikropenis. Und ich muss sagen, so viele Markenklamotten, wie ich im Kleidungsschrank habe, muss ich sagen, wahrscheinlich habe ich wirklich einen Mikropenis. Denn ich bin da nicht frei von Status und diesen Dingen. Ich wäre gerne frei. Ich würde gerne, also ich tue auch gerne mal so. Ich bin es nicht. Ich finde allerdings auch nicht alles schlecht an der Markenwelt. Ich finde grundsätzlich dieses Prinzip, eine Marke drückt eine gewisse Qualität aus. Eine Marke, auch eine Originalität. Eine Marke steht für etwas und das ist auch nicht immer negativ. Das finde ich eigentlich nicht verkehrt. So. Aber gleichzeitig verstehe ich natürlich auch, was es mit den Leuten macht. Und das finde ich auch irgendwie peinlich. Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe nicht so richtig das Selbstbewusstsein zu sagen, Marken sind geil. Und gleichzeitig bin ich auch ein bisschen zu reflektiert, um zu sagen, Marken sind geil. Ich weiß, aber erzähl du erstmal.
Nee, da gab es doch den Fall im Bekanntenkreis von unseren Eltern, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer es war, der sich da einen teuren Pulli von Lacoste gekauft hatte, weil der ihm so gefiel. Und der fand das dann so scheiße, dass da dieses Krokodil drauf war, dieses Image des reichen Pullovers, dieses Aushängeschild für ich bin ein Bonze, ich trage Lacoste. Und dann hat er versucht, dieses Krokodil zu entfernen, weil ihm das zu peinlich war. Und hat da dran rumgeschnippelt wie ein Irrer und hatte dann einfach ein Loch im Pulli. Der war dann einfach im Arsch danach. Der konnte ihn dann fast wegschmeißen.
Ja, so war es.
Deswegen war das schwierig. Also ein Lacoste-Pulli, den musstest du dann mit Krokodil tragen. Du konntest Krokodil nicht entfernen, war unmöglich. Richtig. Ich habe selber mal einfach da, also das war eine unserer frühen Partys, war eine Silvesterparty, weiß ich noch.
Ich liebe Lacoste.
Ja, ich hatte so einen gelben Pullover von Lacoste, so wirklich so Bibo-gelb, mit so einem V Ausschnitt vorne. Und der war auch viel zu groß, so voluminös. Und dann war auch das Krokodil drauf. Und dann habe ich da drunter, glaube ich, so ein weißes Hemd getragen und dann diesen V-Ausschnitt und dann so eine schlapprige, komische, beige Buntfaltenhose, so bin ich da zu der Party gegangen. Gut, das fiel 1987 nicht so auf, muss man sagen, weil da sahen ja alle relativ beknackt aus. Aber ich fühlte mich dann auch irgendwie komisch verkleidet, weil ich wusste so, ich will so ein bisschen imponieren mit dem Lacoste-Pullover. Und den ganzen Abend habe ich da so blöde rumgesessen. Also es war, ich fühlte dieses Krokodil einfach. Ich fühlte mich nicht wie ein Krokodil. Ich fühlte mich eher wie eine kleine Maus.
Mit einem riesen Krokodil auf dem Pullover.
Mit einem riesen Krokodil auf der Brust. Wie ein Superhelden-Emblem.
Ja, es ist wahrscheinlich nicht populär, wenn ich jetzt das so sage, wie ich das sehe.
Ja.
Aber wir haben ja auch einen nicht populären Podcast. Also, ich finde Lacoste finde ich einfach geil.
So, hört.
Erstmal finde ich, es ist das europäische Ralph Lauren. Und Ralph Lauren mag ich auch voll gern. Weil Ralph Lauren ist so auch so ein bisschen Understatement. Weißt du, du hast eine Yacht, aber du ziehst nur einen Ralph Lauren Pullover an. Ne? Und das hat so dieser Wohlstand. Das ist so Wohlstandsgesellschaft. Und das ist so, mir geht's gut. Ja? Und du hast vielleicht gerade echt einen miesen Dispo und dann ziehst du diesen Pullover an und lässt ihn auf dich wirken und denkst dir, life's good, man, life's good, ich hab alles gut hier, ich hab diesen Pulli und ich weiß noch, wo wir in Hongkong waren, da war Ralph Lauren auch wahnsinnig dominant, überall, auch bei den Fälschern und das ist auch so kosmopolitisch, westliche Welt. Und gleichzeitig, wenn ich das so sage, merkt man natürlich auch, wie sehr ich hängen geblieben bin. Ne? Einerseits bin ich wahrscheinlich der erste Mensch, der sich so markenaffin geoutet hat. Und andererseits ist es dann so, aus heutiger Sicht würde ich auch Marken anders bewerten. Marken werden auch anders bewertet. Einfach Stichwort Nachhaltigkeit. Wie produziert Ralph Lauren? Ist ganz entscheidend. So, und das macht auch was mit mir, ähnlicherweise. Das ist sowas, was ich google. Und dann gestaltet sich das Bewusstsein schon auch irgendwie neu, was diese Markenempfindung angeht. Aber irgendwie, also Lacoste mit diesem Krokodil, ich finde, die Sachen sind sehr, sehr gute Qualität. Sie sind ein bisschen teurer, aber nicht viel teurer. Und ja, tatsächlich spielt Qualität nämlich manchmal eine Rolle. Lacoste, Ralph Lauren, die Sachen sind immer bequem auf der Haut. Meine Meinung, meine Erfahrung.
Und wie sind die Klamotten von Camp David?
Ja, Camp David habe ich natürlich auch schon gekauft für so Comedy-Shooting-Kram.
Ach, hört.
Die sind ja erstmal wahnsinnig hässlich. Dieses wahnsinnig plakative Logo. Werbeträger Nummer 1, Dieter Bohlen.
Der kriegt Kohle von denen, dass er diese Rotze trägt, ne? Ich meine, selbst ich als totaler Klamottenlegastheniker muss sagen, das ist ja die Oberrotze, wenn da diese ganzen Buchstaben draufstehen. Und dann, wenn dann so Silber und Gold und dann hinten noch so ein Spruch, ich finde, und dann so ganz eng, ich finde das zum Kotzen.
Ja, dieser Maritim-Look wird dann immer so, dieses Mittelmeer-Schicki, auch so Yachtkrams, wie heißt denn dieser Look, so Segel-Yacht-Look auch in Billo, ne? Schlimm.
Ja.
Schrecklich. Ja.
Ich meine, damals auf dem Bauernhof immer funktionale Sachen eingetragen. Ich weiß noch, irgendwann war Roger mal da und dann hatten wir ganz früh die Idee, mal in eine Stadt zu fahren. Ich glaube, da waren wir aber auch so vielleicht 13, 14 und dann dachte man so, wow, wir fahren jetzt mal mit dem Fahrrad in die Stadt. Und ja, okay, lass uns das machen. Und dann waren wir auch in der Stadt bereits und dann meinte Roger so, aber dass du jetzt mit diesen Klamotten in die Stadt fährst. Ich so, was meinst du denn? Ich wusste überhaupt nicht, was der meinte und ich hatte wirklich Dreck am Leib. Ich hatte so eine zerschließene Joggingbuchse, die so dunkelblau schimmerte und ich hatte so einen Football-Pullover an, den wir von irgendwem vererbt hatten, so einen komischen engen Football-Pullover und beides waren so Arbeitsklamotten vom Hof. Und glaube ich, dazu trug ich auch weiße Socken mit Sandale. Und so rannte ich dann da in der Innenstadt rum. Roger fand es komplett deplatziert. Und ich dachte, was willst du denn? Ich muss doch jetzt hier nicht zu einer Hochzeit. Ich habe es nicht begriffen. Wenn ich jetzt zurückdenke, verstehe ich es schon. Und ich sage, wie konnte ich denn so in eine Stadt fahren? Also völlig eine absolute Katastrophe von Outfit. Also wirklich, die Leute haben mich garantiert für ohne Wohnung gehalten. Damit möchte ich keinen diskriminieren. Das gibt bestimmt auch, ne, möchte keinen diskriminieren, aber ich sah auf jeden Fall wie wohnungssuchend aus. Das wird man hier ja wohl noch sagen dürfen, wie ich aussah.
Es hört nicht auf, dass man Klamotten haben kann, anziehen kann, die in der Außenwahrnehmung irgendwie in der Gesellschaft durchfallen. Es hört nicht auf. Man denkt immer, jetzt kann man kaputte Jeans tragen. Jetzt ist alles möglich. Aber es gibt dann doch immer diese feinen Gesetzmäßigkeiten. Ich werde mich auch, immer an das Zitat von Ice-T erinnern, wie der sagt, er kann weiße College-Kids nicht verstehen, die mit kaputten Hosen in die Schule gehen. Er kommt aus Verhältnissen, wo er kaputte Hosen tragen musste. Es macht für ihn einfach keinen Sinn, vorsätzlich kaputte Hosen anzuziehen. Und du hattest ja eine kaputte Hose, aber weil die Hose halt auch kaputt war, das war ja jetzt keine italienische Designer-Jeans.
Ich hatte in den 90er Jahren, war ich teilweise zur Grunge-Zeit. Da war ich eine Zeit lang einigermaßen im Gleichgewicht mit der Mode. Weil meine Klamotten waren die dann tatsächlich alle trugen und sie waren kaputt. Und meine waren echt kaputt. Ich musste mir keine kaufen, die mit Schrotflinte irgendwie vorm Baum geschnallt waren und kaputt geschossen wurden. Meine waren echt kaputt und da hatte ich ein kleines Gleichgewicht von Style und Outfit und Akzeptanz. Das waren diese Nirvana-Jahre. Da war ich real. Einigermaßen real. Ja, so. Lange Haare, Holzfällerhemd.
Das ist immer schwierig, wenn man nur so alle 20 Jahre eine gute Modephase hat.
Ja, ist schwierig, ich weiß. Ja, das aber so ist, ja, ist in Ordnung. Aber ich fühlte mich immer, ich kriege Komplimente, wenn ich einen schwarzen Anzug anhab und auf Festivitäten bin. Wenn wir beim Comedy-Preis sind, dann sehe ich ein bisschen besser aus. Oder wenn eine Hochzeit ist oder Konfirmation, dann sagen alle, Mensch, zieh das doch öfter an. Ja, verstehe ich auch. Wenn ich in den Bundestag gehe, muss ich natürlich auch, sehe ich auch besser aus. So ist es nicht. Ich kann Arbeitskleidung tragen. Meine Ex-Freundin meinte, ja, du musst doch auch mal schick aussehen. Ja, hast du recht. Aber ich fühle mich dann immer so unbequem. Vielleicht ist es dann auch eine Frage von Selbstbewusstsein. Dann ist man manchmal, denkt man so, ach komm, ich will einfach unsichtbar sein. Ich will nicht auffallen. Weißt du so, ja, wenn man dann die Klamotten anhat, alle so, hat man sie nicht an, ist man unsichtbarer. Dann wird man nicht so wahrgenommen. Das finde ich halt auch irgendwie angenehm.
Also ich,
ja, dass man nicht so auffällt.
Ja, also ich finde, das ist so ein bisschen so eine Sache von Manieren und Respekt. Aber
ja, ist ja richtig. Ich mache das ja auch bei vernünftigen Anlässen, sehe ich ja auch nun vernünftig aus, ja, oder nicht?
Und das finde ich auch richtig so. Und das hätte ich aber auch irgendwann anders gesehen, ne? Wo man so diesen Skateboard-BMX-Sportsteil als absolute Lebenseinstellung hochgehoben hat, wo sich alles andere dem beugen muss,
ja,
wo man es dann abgelehnt hat, sich dem Anlass entsprechend anzuziehen. Das ist ja kindisch, nicht? Weil gibt einfach ein paar mehr Menschen da draußen und die ticken alle unterschiedlich und es gibt Anlässe und das macht, finde ich, zu 100% Sinn, zumindest zu versuchen, sich diesen Anlässen zu entsprechen. Das ist auch was Schönes, aber das ist irgendwie Anstand, das sind Manieren, das ist Respekt anderen Menschen gegenüber und ja, auch mal so seinen eigenen Ego-Shit ein bisschen vernachlässigen oder auch vielleicht mal im Gesamtkontext zu betrachten und zu sehen, also reflektiert zu sein und zu sehen, so wichtig ist das jetzt auch gerade nicht, dass man zu Hause einen Halfpacker rollen kann auf einem BMX-Rad. Das spielt jetzt vielleicht für andere gerade keine Rolle. Also natürlich kann man es auf dem T-Shirt tragen, nee, aber mir ist es einfach gerade nicht so wichtig.
Mir fällt direkt genau dazu ein, diese Leute, die dann beim Essen, und dann ist es meinetwegen eine etwas größere Angelegenheit, Festivität, und dann können die ihre Schirmmütze nicht abnehmen.
Ja, das ist,
weißt du? Dann essen die da und haben die Mütze auf. Das hat man uns ja beigebracht damals. Vielleicht mag das der ein oder andere als spießig bezeichnen. Ich finde es nach wie vor nachvollziehbar. So, beim Essen nimmst du die Mütze ab. So. Und dann gibt's natürlich die ihre Uniform. Das ist ein der Vater eines guten Freundes von uns, der selber Künstler ist, hat das ja immer die Uniformierten genannt. So Szeneklamotten hat er immer gesagt, das sind alles Uniformierte. Und da ist halt ein bisschen was dran.
Ja. Ne?
Und die Uniformierten möchten dann ihre Mütze nicht absetzen, weil sie meinen so, das gehört dann zu ihrem Style dazu. Und ich bin da aber leider Oldschool-Spießer. Ich sag, nee, wenn wir hier beieinander sitzen, dann kann man sich der Gemeinschaft auch mal unterordnen und kann auch mal die gepflegte Etikette spielen. Ja?
Die, ja.
Aber vielleicht ist das alles von, Simon, vielleicht ist das alles von gestern. Vielleicht bin ich nur ein alter weißer Mann. Vielleicht bin ich ein Boomer, ein Cringe-Boomer, der hier die Ältesten Sachen hochhält, die längst alle überholt sind. Ich weiß nicht, ich glaube aber, sowas kommt immer alles wieder.
Ja, also so eine verschwitzte Mütze am Tisch. Kopfbedeckung am Tisch. Er ist wahrscheinlich in einem Podcast. Aber...
Ein eigener Podcast zum Thema Mützen tragen bei der Hochzeit.
Ja.
Ich meine, es ist alles so eine Sache. Ich weiß auch noch, wie wir dann früher beim Mittagessen waren und dann kam irgendwie A-Punkt, B-Punkt zu Besuch und der war Kuhbauer und der kam dann aus dem Kuhstall praktisch bei uns ins Haus rein und dann stank das ganze Haus nach Kuhstall.
Silage, genau.
Das finde ich halt auch hardcore mit den Klamotten. Wir hatten ja selber so Arbeitsklamotten, Simon, weißt du noch, Schweinestallklamotten. Die hat man nur angezogen, um im Schweinestall zu gehen. Ich sag mal, auch heute, liebe Leute, solltet ihr jemals in einen Schweinestall gehen. Ja, zieht euch an wie zur schlimmsten Corona-Zeit, komplett mit Plastik, aber selbst das hilft eigentlich nicht. Die Sachen stinken danach wie die Sau. Du kannst die eigentlich, ja klar, wenn du die wäschst, geht's. Aber ansonsten können die nur draußen auf der Terrasse irgendwo gelagert werden. Wir wissen Bescheid. Wir mussten früher, als es das noch gab bei uns, die Landwirtschaft, mussten wir dann manchmal im Schweinestall was machen. Und die Klamotten gingen gar nicht klar. Du konntest damit nicht in die normale Wohnung.
Richtig. Man.
Es hat dann alles gestunken. Ich meine, auch die Haare stinken. Alles stinkt. Ich weiß nicht, es ist dieser Pulver, dieses komische braune, dieser Staub, der sich dann da so reinsetzt.
Ja, man musste wirklich nur wenige Minuten in den Schweinestall gehen. Und das war, also ich behaupte, es handelt...
Es reichen eigentlich 20 Sekunden, ja. Du gehst rein und raus.
Sekunden. Es ging um Sekunden. Nun...
Es geht um Sekunden,
nun definitiv. Nun war der Schweinestall bei uns aber ein anderes Gebäude. Das bedeutet, es war immer eine bewusste...
Simon, wenn ich mich an dein Zimmer erinnere, wenn ich mich an dein Zimmer erinnere und deine Ordnung, bin ich mir nicht so sicher.
Es war immer eine bewusste, mehr oder weniger bewusste Entscheidung, in den Schweinestall reinzugehen. Anders bei meiner Schulkameradin Kerstin. Die hatten, glaube ich, noch... eine Diele mit Kühen. Und da lag dann die Silage. Und das war irgendwie häufig dann der Eingang zur Wohnung. Oder man ist da dann wahrscheinlich mal so rübergeflitzt, hat sich das Rad geschnappt, ist zur Grundschule gefahren. Und dann schleppen die Leute so ein bisschen so einen Silagegeruch mit sich. Wenn die dann da einfach das nicht so separat dann behandeln. Und dann, dann wird man natürlich... Natürlich gedisst in der Schule, ne? Oder ja, gemobbt, weiß ich, wahrscheinlich sogar gemobbt, ich weiß es nicht.
Naja, doch, klar, sowas gab's dann. Die riecht nach Bauernhof, der riecht nach Bauernhof, sowas kennen wir ja alle. Als Landbevölkerung wurde ja manchmal schon so ein bisschen, ja, Body-Shaming ist es nicht, Gestank-Shaming, Geruchs-Shaming, Smell-Shaming.
Also als ich in der 6. Klasse war oder in der 5., da war Bauer dann noch so ein Schimpfwort. Aber das hatten wir in einer anderen Episode, ne?
Das hatten wir schon mal, ja.
Ja. Fashion. Mein größter Fashion-Fauxpas war wirklich drastisch, muss man sagen. Das war wirklich so die Liga der Atombombe, ja, die man dann... also ich hatte, ich musste moderieren auf so einem Fashion Award. So ein bisschen im Zusammenhang mit einer Subkultur Fashion Award und ich hatte irgendwie so einen neuen schwarzen Anzug, den fand ich irgendwie cool und dann habe ich gecheckt, kann man braune Schuhe zu einem schwarzen Anzug tragen? Und in England heißt es dann zum Beispiel No Brown in Town. Die Engländer machen das auf gar keinen Fall. Und die Italiener aber schon. Die Italiener sagen, ja klar, braune Schuhe zum Anzug, ganz wunderbar. Und dann Lothar Matthäus sagt, Gürtel und Schuhe, immer dieselbe Farbe. Naja, und so gibt es dann unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten. Unterm Strich hatte ich dann nicht weiter drüber nachgedacht. Ich dachte, meine Lieblingsschuhe, mein Lieblingsanzug, das passt schon irgendwie. Und bin dann damit auf die Bühne und bin auf der Bühne auch gedisst worden für meinen Look. Auf einem Fashion Award.
Echt?
Ja, das muss man sagen. Ja, das war schon die volle Breitseite. Muss man sagen, das war schon die volle Breitseite. Das macht sich nicht gut, ja. Und ansonsten hatte ich eigentlich den Eindruck, es war ein bisschen lustig, aber das ist dann auch so, dann kommst du aus Köln, kaufst immer beim Italiener ein und stehst dann da in Berlin vor so einem abgewichsten Partypublikum. Ja, da muss man, das ist wieder ein ganz anderer Schnack. Es ist ein ganz anderer Schnack. Und meine Freundin, die aber später meine Freundin wurde, die hätte mich in dem Look nicht auf die Bühne gelassen. die hat ja auch immer so dieses, also in Berlin, ne? Mode in Berlin, Mode in Köln. In Berlin ist eigentlich ganz entspannt so. Du sollst dich nicht verstellen, du sollst so sein, wie du bist. Und vor allem, du kannst eigentlich alles machen. Du kannst eigentlich alles machen. Das ist das, was ich so höre. Du kannst eigentlich alles machen. Aber dann, dieses eine, das kannst du auf gar keinen Fall machen. Du weißt aber nicht, was dieses eine ist, was du auf gar keinen Fall machen kannst. So, also es ist, es klingt so leicht, aber es ist dann im Detail wieder irgendwie dann doch total schwierig. Und dann gibt es so wahnsinnig viele Epochen, so wahnsinnig viele Tendenzen. Dann hatte ich da doch wieder irgendwie was gekauft und da war da Ralph Lauren Mütze, die war da reduziert. Dachte ich, das ist gute Qualität, das nehme ich mit. Zu Hause meine Freundin so, guck dir mal das Emblem an. Das ist ja das ist viel zu groß. Und ich gucke und denke so, scheiße. Ja,
es ist also die Marke ja, war zu groß also da drauf. Es war aber ein Original, es war jetzt keine Kopie.
Ja, Original. Aber der Polo-Reiter war viel zu groß. Ich dachte so, nein, wie peinlich. Da meinte sie, ist nicht schlimm, ist ja eine gute Mütze. Ist einfach nur wichtig, die Haltung, mit der du sie aufsetzt. Die Haltung ist wichtig.
Aber ja. Simon, was ist denn der Polo-Reiter?
Kennst du nicht diesen Polosport da, den die Prinz William und so Prinz Harry machen?
Ja.
Das ja. ist ja das. Das Markenzeichen von Ralph Lauren ist doch der Polo-Reiter.
Ah.
Ach, okay. Wie Lacoste, mhm. Krokodil ist da so ein Reiter auf
dem. Ah, Kopf, ich verstehe.
Mit einem Poloschläger.
Ah ja. Na, guck mal.
Die Haltung. Also irgendwie muss man dann diese Mütze so tragen, ist meine Interpretation, dass man dir ansieht, dass dir die Marke scheißegal ist. Ja. Also wenn du jetzt, wenn ich jetzt eine fette Nike-Jacke habe und wenn ich fette Nike-Turnschuhe habe und dann habe ich auf dem Kopf noch diesen Ralph Lauren-Reiter und genau so zurechtgezupft, dass man ihn gut sieht, das wäre die falsche Haltung. Mhm. Das wäre dann wieder so ein bisschen peinlich. Ja, so, hä, überall diese Marken. Also muss man es so ein bisschen rotzig als Accessoire. Nein, das ist nur so beispielhaft, oder? Hier sind ganz viele Sachen.
Nicht zu sehr präsentieren.
Nicht zu sehr präsentieren. Ich habe mir eh so auch einige Ralph Lauren Sachen gekauft, die muss ich alle wieder zurückbringen, tatsächlich. So hat sich das. Also meine Markenaffinität ist, was die Marke angeht, so ein bisschen auch zurückgedrängt worden. Die musste ich alle zurückbringen, was ich alles schon mir gekauft habe und dann zurückbringen musste. Das war doch, nee, so viel ist eigentlich nicht. Meine Freundin bringt aber auch selber immer so Sachen mit. Und sie verfolgt so das Prinzip, wenn dann richtig, ne? Aber wenn nicht richtig, dann auch günstig. Ich krieg Pullis stapelweise von günstigen Anbietern. Jetzt auch nicht, ja, Fast Fashion ist ja auch ein bisschen schwieriges Thema. Nicht unbedingt nur Fast Fashion, aber so günstig. Und dann habe ich mir mal irgendwann so einen Mantel gekauft von einem Label, was sie auch gut findet. Und dann habe ich den mitgebracht und ich so, guck mal hier. Und dann hat sie gesagt, er gefällt mir nicht so richtig, weil wenn ich diesen Mantel haben will, dann muss der vom Originallabel sein. Das sagt sie. Ich, dieser Mantel da. Er war von einem guten Label, aber eben nicht von dem Original. Also Burberry war das Original. Der Burberry Trenchcoat. Es war ein Abklatsch vom Burberry Trenchcoat.
Ja, verstehe ich. Das kenne ja selbst ich.
Zwar teuer, zwar hochwertig, aber sagt sie, nee. Ja, da muss ich das Original kaufen.
Nein! Ah, oh, das ist aber streng.
Nö, hat ihn so nicht gesagt. Aber irgendwie dachte ich so, okay, ich bin jetzt 45. Ich habe genug Humphrey Bogart-Filme gesehen. Jetzt kommt das Original. Jetzt kommt der Trenchcoat ins Haus. Und das ist mein bestes, exklusivstes, tollstes Klamottenteil, was ich habe. Und tatsächlich, den trage ich sehr, sehr oft und sehr, sehr gern. Der ist toll. Und damit fühle ich mich richtig erwachsen und immer gut angezogen. Naja, und Einen gewissen Status hat Burberry natürlich auch. Also Kleidung kann glücklich machen.
Ja, dazu muss ich aber sagen, da fällt mir noch eine zweite Story ein, die auch dich betrifft. Da waren wir nämlich mal drehen eine Woche in L.A. Wir waren in L.A. Awesome. In Hollywood, in Beverly Hills. Und da bist du, da sind wir alle zusammen in den Laden reingegangen, hatte ich auch jede Menge Fragezeichen über dem Kopf, imaginäre. Da hast du dir diese Prada-Schuhe geholt. In so einem Laden da vor Ort. Wo sich unser Regisseur damals, der Producer die ganze Zeit drüber lustig gemacht hat. Ich glaube, er war aber nur neidisch damals, weil er sich diese Schuhe selber nicht leisten konnte. Das weiß ich nicht mehr. Wie hat er dich genannt, Simon? Weißt du das noch?
Nee.
Die Prada-Muschi hat er dich genannt. Die Prada-Muschi. Die ganze Zeit hat er dich dann noch da aufgezogen. Diese Prada-Schuhe.
Ja.
Ich fand es auch gut, in dem einen Klamottenladen, da gab es so diese ganzen klassischen AC/DC, Kiss und so weiter Band-Shirts.
Da waren manche aber echt teuer.
So die Ramones, super teuer. Mhm. Sie sahen aus wie getragen, wirklich wie meine alten Band-T-Shirts, die ich noch habe. Und waren so unfassbar teuer.
Nee, aber ganz
auch schon 20 Jahre her. Ne?
Es ist 20 Boah. Jahre her und es waren Original-Band-Shirts, die allerdings 20 Jahre alt waren.
Bist du sicher? Waren die nicht auf alt gemacht? Waren die wirklich alt? In dem feinen Laden da?
Waren die in dem Designerschuppen?
Ja, wir waren in so einem, das war so ein voll krasser, fetter Beverly Hills Klamottenladen. Und da waren die, da hingen die und die sahen auch alle gleich aus. Ich glaube, die waren auf alt gemacht, die waren nicht wirklich alt.
Weißt du, wen es da gibt in Amerika? In Deutschland gibt es den quasi nicht. Das ist dieser Designer, der macht so, der kleidet auch so Rockstars ein. Und der hat das CBGBs auch gekauft.
Das CBGBs.
Der hat aber auch zum Beispiel bei dieser ZDF-Doku, ist glaube ich die meist erwähnte Doku mittlerweile meinerseits hier in diesem Podcast, hat er mitproduziert. Also ich glaube, er hat das Herz am rechten Fleck.
Welche Doku denn?
Über Punk.
Ah, okay. Weil Sie haben ja eine Wand, wo sich die ganzen Stars, habe ich nur gehört, ich war selber jetzt nicht im CBG oder in dem Klamottenladen nicht. Wir sind dran vorbeigefahren, dann hat der Busfahrer, der Fremdenführer, der Touristenführer hat gesagt, hier, da war das CBGBs. Das war nämlich auch so ein Punkrock-Typ damals. Aber das ist ja völlig uninteressant. Jedenfalls angeblich diese Wand, wo sich alle Stars drauf verewigt haben, da haben die so eine fette Glasscheibe drüber gemacht, dass das praktisch wie so ein Kunstwerk in dem Klamottenladen jetzt ist. Das ist erhalten
worden. John Varvatos heißt der. Und den kann man sich wirklich merken, weil plötzlich stehst du in so einem Laden in Amerika und diese Preise, diese sind so unfassbar hoch. Ich war ja auch im CBGBs und dachte, ich kaufe mir jetzt irgendeine John Varvatos Jacke, um eine zu haben. War nicht drin.
Also du warst in dem Klamottenladen?
Ja, ja. Naja.
Aber dann hast du diese Wand ja auch gesehen mit dem Plexiglas.
Ja, stimmt. Ach, ein Original-Club. Ja, ja, genau, habe ich. Und die sind nicht zu bezahlen, diese Klamotten. Wirklich, Jackett 2000 Euro. Sehr, sehr teuer. Aber klar.
Gott, oh Gott.
Ja, Iggy Pop hat das dann an, ne? Trotzdem ist das nicht so richtig peinlich. Also, weil der ja auch so die Szene irgendwie hier und da unterstützt und ja, mein Gott, was wenn Anthony Kiedis oder so, wenn der sich so ein Ding kauft, ist dem ja auch egal. Ich weiß es nicht. Also, ich hab da nichts von. Und das mit den Preisen ist so eine Sache. Diese Prada-Schuhe übrigens waren reduziert und das war ein sehr guter Preis. Und die habe ich bis heute. Mhm. Die sehen immer noch, ich habe...
Immerhin, ja guck, wenn die noch heile sind, dann hat sich das ja auch irgendwie wieder rentiert.
Ja, ich habe einige Prada-Schuhe, man glaubt es kaum, ne? 4 oder 5. Ja, die habe ich dann so zum Anzug an, ne? Ja. Ich habe mir da ja auch eine Secondhand Iowa Baseball-Jacke gekauft, weil ich so auf dem Slipknot-Trip war. Da war gerade das zweite Album.
Aber war es eine Slipknot-Jacke oder stand nur Iowa drauf?
Für mich ist es bis heute die Slipknot-Jacke. Aber ist ja Quatsch.
Hast du dir auch noch eine Gasmaske dazu gekauft oder so eine Clownsmaske?
Und dann bin ich da durch die Mall in Amerika und da rannte einer hinter mir her. Ey, warte mal. Kenn ich dich nicht aus Iowa? Aber nicht so. Ach so, nee, ich bin einfach nur so ein blöder deutscher Poser, der sich hier so Sachen kauft.
Kenn ich dich nicht aus Iowa? Aber vielleicht aus Niehorst.
Niehorst meinst du? Niehorst.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, wo du in Köln sagtest, ey, hier gibt's Schuhe ganz günstig. Und dann bin ich direkt hin. Das war irgendein Laden und dann hatten die Schuhe runtergesetzt. Die waren auch echt gut und dann habe ich mir direkt 4 Paar gekauft.
Ja, bei Kempken.
Und die... Genau, und diese blauen Chucks, die trage ich heute noch. Und das waren 3 gute Paare und eins davon, die fand ich vom Prinzip auch gut, die waren nur zu eng. Und ich war echt so in dieser Phase so, naja, ich habe sie mir jetzt aber halt gekauft. Ne, da muss man sie auch tragen. Und dann habe ich sie ein paar Mal angehabt und mir taten jedes Mal die Füße so dermaßen weh. Beim Autofahren habe ich sie ausgezogen, bin in Socken Auto gefahren, weil mir die Schuhe zu eng waren. Ich habe sie trotzdem getragen. Und das war dann aber, ich bin ja sehr nachhaltig durch meine Politik, meine Klamottenpolitik im Endeffekt. Aber das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, dieses eine Paar kann ich jetzt nicht mehr anziehen. Ich möchte keine Schmerzen mehr haben. Und tja, da musste ich die ausrangieren. Normalerweise nicht meine Art, aber das eine Mal war ich konsequent.
Alle wegschmeißen, Thilo.
Ansonsten finde ich jetzt reden erst
weggeben, weggeben.
Ja, ich weiß. Das ist aber das Ding. Es ist ein großes Thema, Nachhaltigkeit. Und ich muss sagen, ich trage meine Klamotten ja tatsächlich, bis sie auseinanderfallen. Ich habe dann eben die schwarze Hose 5-mal. Dieselbe schwarze Hose. Es ist so bei mir so wie bei in einem Film Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger, wo der da einmal macht doch dieser Junge dann da den Schrank auf und dann hat er seine braune Lederjacke da einfach 20 Mal nebeneinander. So ähnlich ist es bei mir auch.
Ja, ist so, ne? Ist so.
Ja, und dann habe ich halt immer, das passt und dann kaufe ich das mehrfach und das habe ich bei Robert Wilde abgeguckt. Der hat gesagt, er geht einmal im Jahr einkaufen, kauft sich dieselbe denselben Pullover oder Kapuzenpulli und Hose und Schuhe kauft er sich einfach als Set direkt mehrfach und dann weiß er, das passt. Das finde ich praktisch. Weil ich hatte einfach zu oft in der Vergangenheit, das ist auch ein Kapitel für sich, Klamotten, die unbequem sind. Ich sag nur, kratziger Pullover ist für mich ein Trauma. Ein Pullover, der einfach kratzt. Man hat es dann angezogen, man hat sich da mental drauf eingestellt, okay, dieser Pullover kratzt und es ist mir eh immer zu warm. Ich kann ihn vorne auch nicht aufmachen. Da fühlte ich mich immer gefangen, wie in so einem Keuschheitsgürtel, nur halt obenrum. Keuschheitsgürtel auch Thema Unterhosen zu eng. Oder wo ich ja einfach 10 Jahre wirklich Übergewicht hatte im Auto. Die Hosen, musste ich den ersten Knopf aufmachen, dann den zweiten, den dritten. Ich habe hinterher im Auto gesessen, die Plauze hat so gekniffen, da habe ich praktisch alle Knöpfe aufgemacht an den Hosen. Wenn ich gestanden habe mit der Jeans, alles kein Problem. Habe ich gesessen, Atemnot. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich wie viele Knöpfe aufmachen im Auto, im Kino. Ich habe auch im Kino gesessen mit offener Hose. Da wusste ich, jetzt kommt der Abspann. Ich muss anfangen, die Hose zuzumachen, damit es nicht zu sehr auffällt. Wenigstens jetzt schon mal vor dem Abspann schon mal den ersten Knopf. Nein, es hatte nichts mit Pornokino zu tun. Absolut nicht. Damals wäre es praktisch gewesen so. Ich habe eh so eine fette Plauze, ich bin im Pornokino, da kann ich ja direkt, die Hose muss ich sowieso aufmachen, weißt du? Ob ich nun irgendwie 70 Kilogramm wiege oder 170. Naja. Nein, das war's nicht so. Aber enge Hosen, fürchterlich. Zum Glück ist das für mich wirklich vorbei. Ich kann jede Hose jetzt rund um die Uhr komplett schließen und dieses Thema oberster Knopf muss auf, hat sich zum Glück erledigt. Ich kann nur sagen, das ist ein Zugewinn an Lebensqualität.
Es ist auch schon wieder fast
10 Jahre
her. Da, also wir haben ja immer fleißig unsere, also genau, Baggy-Hosen, so war ja alles möglich. Die Hose ging irgendwie runter. Oder
habe ich nie angehabt. Aber ich erinnere mich an Strumpfhosen, die im Schritt auch immer so hingen auf Höhe von Oberschenkel. Weißt du, vielleicht konnte ich es deswegen die anziehen. Diese Strumpfhosen, man hat sich die versucht so richtig eng zu ziehen, wie bei Superman, dass die Klöten richtig zur Präsenz kamen. Aber es ging nicht. Man hat 2-3 Mal gespielt, dann hat man ein Puzzle gemacht oder mit Playmobil-Piratenschiff und dann zack, dann war der Schritt bei der Strumpfhose schon wieder auf Oberschenkelmitte. Schreckliches Gefühl, wenn ich dran denke. Deswegen konnte ich mir Baggy-Hosen nie vorstellen, wo der Schritt dann auf Kniehöhe war.
Und dann,
lieber uncool da bei Agnostic Front. Lieber auch hinten. Lieber nicht diven. In dem Moment, wo ich auf der Bühne, von der Bühne runter ins Publikum gesprungen wäre, hätte man ja gesehen, dass ich meine beige Buntfaltenhose angehabt hätte. Ne? Lieber hinten stehen und so ein bisschen mit dem Kopf bängen. Wippe.
Ja, Bootcut kam dann ja auch noch und dann haben wir alle so die Hosen immer unten so weit gehabt und von heute auf morgen kamen dann ja eben diese engen Hosen und die waren ja zu Beginn echt knatscheng. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das kam auch so ein bisschen auch mal wieder über die Subkultur rein, so Alternative-Emo-Bereich. Und dann trugen plötzlich viele diese knatschengen Jeans. Und das ja, wann kamen die? Vielleicht 2010 fing das an sich oder 2008 fing das an sich so langsam abzuzeichnen. Da hatten die Leute wahrscheinlich diese Hosen in Schweden schon seit 5 Jahren an, so ungefähr. Also Schweden ist auch wahnsinnig früh mit den Trends, ist der Wahnsinn. Aber so, es wurde dann ja schon auch eng, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes eng, 2011, 2012. Und da war ich dann ja auch schon so Mitte 30 und dann plötzlich so eine enge Buchse. Ja, da muss man auch, sag ich mal, zufrieden mit seinem Körper sein. Und das ist man dann nicht vielleicht immer. Dann hat man mal so 3-4 Kilo zu viel und Mann, wurden die Hosen enger.
Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass mir das die Eier zerdrückt. Habe ich die Story mal erzählt mit meinem Ei. Ich hatte so einen Schmerz im Unterleib an der Seite. Ich dachte immer, ich habe immer zu enge Unterhosen. Und ich habe dann, die Unterhose ist zu eng. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang diese weiteren Unterhosen angezogen. Diese, wie nennt man sie nochmal?
Boxershorts.
Boxershorts. Bestimmt 15 Jahre lang nur Boxershorts. Weil ich immer dachte, das klemmt mir die Eier ein. Und bin zum Arzt gegangen, habe ich gesagt, ich hab Hodenkrebs. Da hat der Arzt mich untersucht. Haben sie nicht. Ist alles in Ordnung. Was sind Sie denn mit Ihren Eiern? Ist doch alles in Ordnung. Und dann weiß ich noch, dann war ich in Friedrichshain mit Martin und Sonja saufen. Und ich glaube, es war sogar in der Astrobar. Da hatten die eine Bekannte getroffen morgens um 4 und ich habe mit der gequatscht und die war Physiotherapeutin. Und da habe ich gesagt, ja, du bist Ärztin, ey, jetzt mal unter uns, ey, dieses Ei, ich weiß nicht, was mit meinen Eiern ist, weil ich war besoffen und ich war offen. Ich dachte, das ist eine Medizinerin, ich kann mit der unter 4 Augen mal sowas austauschen. Und das konnte ich auch. Und da hat sie gesagt, nein, es ist nicht dein Ei, es ist dein Rücken. Du hast zu wenig Rückenmuskulatur, das ist das Ding. Du musst deine Rückenmuskulatur stärken, weil diese Bänder gehen quer durch den Körper und es fühlt sich an wie von vorne, aber es ist der Rücken. Ja, da dachte ich so, wow. Und wer hat mir die Linderung dann verschafft? Wer hat mir den Trick fürs Leben gezeigt, damit ich die Rückenschmerzen nicht mehr habe? Simon, weißt du noch, wer es war?
Ich?
Ja.
Ach, guck an.
Auf Sylt. Auf Sylt. Wo ich reinkam ins Hotelzimmer und wollte dir sagen, wir gehen jetzt los. Wir drehen. Kann auch Norderney gewesen sein. Und du lagst auf dem Boden und machtest so eine Pilates.
Ja.
Den rechten Arm hoch und das linke Bein.
Ja, hör bloß auf.
Warum?
Lutz hat auch letztens bei Instagram irgendwas gepostet, wie er seinen Rücken trainiert. Dann hat er sich auf den Boden gelegt und das weiß jedes Kind. Jedes Kind weiß das.
Ja, aber ich weiß, das weiß jedes Kind, aber das war das.
Muskulatur ist essentiell, also jeder muss so ein bisschen.
Ich weiß, ich rede auch nicht von letzter Woche. Das ist ja schon 20 Jahre her.
Kannst du
her.
Lutz sagen, dieses Instagram-Video ist ungefähr so wie Praxis Dr. Hasenbein, wenn Helge Schneider erklärt, wie man Tee kocht.
Ja, du glaubst nicht, wie viele Leute das aber nicht kennen.
Dann erzähl was mal.
Das sagst du jetzt, das ist aber so.
Wasser kochen, Teebeutel rein.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber die Wahrheit ist, ich rede ja jetzt erstens von, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, das ist 20 Jahre her. Und ich habe das Lutz ja auch schon dreimal erklärt, der vergisst es dann nur immer wieder. Jetzt hat ihm sein Arzt das halt nochmal gesagt und der macht es aber anders. Der macht ja dann beide Arme hoch und beide Beine hinten. Ich weiß nicht, ich finde es diagonal besser. Rechtes Bein, linken Arm. Muss er ja wissen. Für ihn war es neu. Ja, Simon, damals auf Sylt war es mir auch neu. Ich habe seitdem keine Rückenbeschwerden und meine Eier sind auch okay. Ja, das musste ich auch mal akzeptieren. Ja, das ist auch gut. Es ist nicht die enge Unterhose. Seitdem kann man wieder auch engere Unterhosen tragen und finde ich im Endeffekt auch oft einfach bequemer.
Ach so, ja, Unterhosen.
Als diese Boxershorts, wo dann alles da so Gelumpe in der Hose rumbaumelt.
Ja.
Ja, das muss ja nicht. Früher gab es immer noch die Unterhosen mit diesem Eingriff, hässlich wie sie waren. Heute lachen alle drüber, damals hatte sie jeder. Diese so blau, hellblau mit so einem Muster drauf und dann immer dieser Eingriff.
Die waren aber auch zwischenzeitlich wieder sexy. American Apparel, das war ja auch so eine Klamottenphase, die war so 2008, 9, 10, 11, 12. Der Laden war auch sehr präsent auf der Ehrenstraße. Weltweit waren die sehr präsent, auch natürlich wie verrückt in Amerika. Das war ein cooles Label. Und wir da immer rein, das war auch ein ganz großes Ding so. Am Wochenende geht man shoppen. So Samstag ist über die Ehrenstraße, meine damalige Freundin und ich. Und dann hat man sich immer auch so ein American Apparel Schal auch gekauft. Hatten alle so Schals um. Also wenn ich mich daran erinnere, dann muss ich mich auch kaputt lachen. Und jeder, der es auch noch weit, es ist ja gar nicht so lange her, muss auch drüber lachen über diesen bescheuerten Schaltrend. Sie, meine damalige Freundin, hatte dann so einen Schal in Gelb. Das war auch irgendwie cool. Und ja, da fand man sich irgendwie. Das war
tot. Alle hatten. Habe ich schon wieder nicht mitgekriegt.
Ist schon nicht schlimm. Ist eigentlich eher gut. So manche Sachen sollte man auch gar nicht mitnehmen. Aber ist ja auch egal. Ist auch immer so eine Geldfrage. Wie viel habe ich eigentlich gerade im Portemonnaie? Beziehungsweise. So bis zum 40. Lebensjahr hatte ich echt das Gefühl, oh, wenn ich mir irgendwie was Schickes kaufe, das macht mich glücklich so. Wenn man dann irgendwie gut verdient hat und dann bin ich da immer in einen so einen Laden gefahren, die hatten da so italienische Klamotten und dann dachte man halt auch immer, man hat was Gutes. Also ich habe da immer meist reduziert gekauft. Ein paar Pinunsen habe ich schon verballert, muss ich schon sagen. Doch, ich habe schon für Klamotten einiges dagelassen. Bin jetzt deswegen froh. Mit meiner jetzigen Freundin habe ich so einen super Kopfpass, weil die beruflich mit Klamotten und Styling zu tun hat. Ich habe zwar einen original Trenchcoat, aber ich habe eben auch 5 Sachen, die irgendwie ein Drittel von dem kosten, als wenn ich sie mir damals gekauft hätte mit irgendeinem Label. Jetzt ist mir das Wort Kost so durchgerutscht.
Ja, weil du immer Lacoste ist für dich Kosten, Lacoste, das ist für dich alles ein Flow. Das kommt so direkt heraus.
Kost ist nämlich so ein Label, das ist das Edellabel von H&M. Bezahlbar, sehr elegant. Gibt es auch in Köln. Da gucke ich immer als erstes nach einem Anzug, wenn ich einen Anzug brauche. Naja, meistens läuft das eigentlich irgendwo, meine Freunde. Koststilo.
Du, das weiß ich auch, wo diesen... Weil wo wir auf dem Bayerischen Filmpreis waren, wo Smoking-Pflicht war, da hatte ich mir ja bei Natalia hier ein Smoking geliehen. Und muss sagen, da musste ich auch noch ganz schön hart atmen, weil der für mich auch schon wieder ein Tick zu eng war. Und dann dieses Hemd und so, das ist ja wirklich wie eine Rüstung anlegen. Und als ich dann abends im Hotel war, übrigens der Bayerische Hof.
War abgefahren.
das war abgefahren. Und da war ich aber froh, dass ich die Rüstung ablegen konnte. Dass das alles, weg. Aber das ist für mich tatsächlich bis heute so schicke Klamotten. Ich sag auch nicht, dass es schlecht aussieht. Ganz im Gegenteil. Aber bequem finde ich es einfach nicht. Ich finde es einfach auch dieses Kratzen. Ich bin ja auch einer, der bis heute... Noch die Schildchen hinten. Aus jedem T-Shirt muss ich diese Schildchen rausschneiden. Ja, das macht
meine Freundin auch.
Weil ich ziehe ein T-Shirt. Ich fühle mich irgendwie. Oh, ich fühle mich unwohl. Was ist? Irgendwas stimmt nicht. Und dann ist es jedes Mal das Schildchen, was mir hinten am Hals kratzt. Und es macht mich irre. Macht mich irre, dieses Teil. Aber
Smoking ist eigentlich ein guter Punkt, weil er so sehr veranschaulicht, wie einfach die Welt der Mode auf Seiten der Männer ist und wie kompliziert sie ist auf Seiten der Frauen. Also was
müssen sich
die Frauen Gedanken machen über ein Ballkleid? Und was ist das für ein Wahnsinn, wenn irgendwie eine andere Schauspielerin oder sonst wie dasselbe Ballkleid trägt? Und wir als Männer, ich meine, so ein Smoking, der ist ja echt... Der kommt ja nicht so oft vor. Also ich kenne es aus Cannes und eigentlich auch nur vom Bayerischen Filmpreis. Und ich habe in Berlin eigentlich nie richtig irgendwo teilgenommen, wo Smokingpflicht war. Ich kann mich nicht wirklich gut erinnern. Es ist ja doch recht selten, aber es ist ja der höchste Grad an Festlichkeit, den wir Männer ausfüllen können oder den man vorschreiben kann. Ne? Das ist ja der höchste Dresscode.
Ja,
man muss die 7 Sachen zusammensuchen und dann hat man's. Ne? Also eigentlich könnte man sich auch ein Smoking kaufen mit allen Sachen und dann hat man das für die Ewigkeit. Nur, wenn dann mal die Plauze ein bisschen raushängt, das Geile ist ja, weil in Berlin so viele Veranstaltungen sind, gibt es da einen eigenen Smoking-Verleih. Da fährst du hin und
es war bei mir ja nicht anders. Ich habe den ja auch dann geliehen und Natalia hat mir den wirklich passgenau, jedes einzelne Teil sozusagen... Body Mass Index mäßig angepasst.
150 Euro. Also
es wurde wirklich
und das war's. Voll geil. Man ist beste.
Genau.
Kummerbund und allem. Ja. Wahnsinn.
Ja.
Fliege.
Ja. Da war ich ihr sehr dankbar, weil sie natürlich, ich meine, die macht das ja professionell, auch bei Drehs und so und dann, dass man da dann so eingekleidet wird. Das hätte ich ja alleine überhaupt nicht hingekriegt. Allein diese Details. Ja, da musst du dann hier noch, da muss dieser Knopf um das Hemd. Ich finde das auch immer so komisch, dass das an den Handgelenken dann so eng ist, so bei den Hemden und dann oben ist das so eng. Ja, der oberste Knopf, der muss zu. Na, den ganz obersten kannst du auflassen, aber den da drunter, wo du dann fast erwürgt bist. Und
wenn
man dann ein Foto von sich sieht, ist schön.
Und auch an sich
Foto ist schön.
Das auch alles nicht so kompliziert. Nur ein Jahr später, wenn es dann wieder zu dem Moment kommt, dass man ein Smoking tragen muss, hat man wieder alles vergessen.
Ja.
Und deswegen ist es gut, wenn man dann da jemanden hat, der einen so ein bisschen hilft.
Für mich ist es jedes Mal dieser Sprung vom Schweinestall zum Bayerischen Filmpreis. Verstehst du, das musst du dir immer so vor Augen halten. Das ist für mich jedes Mal praktisch die Leiter, die ich klettern muss.
Ja.
Dann doch lieber diese Mützen, weißt du noch, diese Mützen in der Kindheit, wo nur das Gesicht rausguckte?
Ja.
Das war schnell anzuziehen und dann immer im Schnee, dann hatte man Schnee dann da irgendwie in der Mütze drin und man hatte aber diese Fäustlinge als Handschuh, dann wischte man sich da durchs Gesicht und dann war der Schnee im Hals und der Hals war nicht ganz abgedeckt, weil die Mütze war zu kurz, die kriegte man dann nicht da rein. Die waren eigentlich gut an den Ohren, aber ich vermisse sie auch nicht. Oder würdest du jetzt nochmal mit so einer Kopfmütze, also wie nennt man die
überhaupt?
Die Mütze, wo nur praktisch das Gesicht frei war.
Immer gejuckt. Unten am Kinn.
All das Jucken. Ah.
Ja, ja.
Bis heute kann ich mir nicht vorstellen, einfach mal in der Stadt zum Friseur zu gehen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich muss zu einem Friseur gehen, der bei mir in der Nähe ist, damit ich danach nach Hause gehen kann, um das Unterhemd zu wechseln. Weil, egal wie die mich abdichten, ja, ich habe immer das Gefühl, dass mir so Krisselspitzen von den Haarschneiderei hinten in den Nacken fallen und dann da jucken. Möglicherweise ist das nicht der Fall, aber es ist in meinem Kopf so abgespeichert, dass ich das immer fühle, dass irgendwie das T-Shirt dann mit Haarspitzen verseucht ist und mir im Nacken kratzt. Ich muss dann nach Hause, ich muss eigentlich kurz mal duschen und dann ein anderes T-Shirt anziehen, weil sonst lässt das den ganzen Tag nicht nach. Und wahrscheinlich ist es auch so. Es ist, glaube ich, nicht nur imaginär. Ich glaube, dass tatsächlich die feinen Spitzen da reinrieseln. Und manchen Leuten ist das vielleicht egal, aber ich halte das nicht aus.
Nein, auf jeden Fall, das ist so. Da sind ja wirklich ein paar Haarspitzen, die dann da drin liegen. Und wenn der
Umhang und nicht
vernünftig auch dicht ist, also normalerweise mit so einem Krepp,
genau.
Nochmal, dann kann es auch mal dicht sein. Aber meist rieselt was durch. Oder,
ja, und Mama lästert immer so, dass ich immer Angst, du hast immer Angst gehabt vom Haareschneiden. Das stimmt nicht, ich habe keine Angst vom Haareschneiden gehabt. Ich finde nur den Moment dieses Runterrieselns, auch während des Haareschneidens, dass die Haare dann so auf den Schultern liegen. Also das finde ich schon so gruselig, da kriege ich die Gänsehaut. Ja. Wirklich, da juckt's und kitzelt's mich überall, wenn ich nur dran denke. Ich habe auch so eine Horrorvorstellung, aber die habe ich noch nie machen müssen. Stell dir vor, ein richtiger, kratziger Pullover und du bist nass, so mit vielleicht warmem Wasser, kaltes Wasser, ist egal, du hast einen nassen Oberkörper und du musst dir so einen kratzigen Wollpullover drüber ziehen. Das wäre für mich eine Folter, da würde ich alles auspacken. Egal, ich würde jeden verraten, wenn man mir damit drohen würde.
Ja. Ist hart.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
So ein Kratzpullover. Das gab es ja früher auch immer. Kratzpullover und Pullover, die nicht gekratzt haben. Bin ich heute noch anstrengend. So manche, hier, guck mal, das ist doch eine schöne Decke. Das ist keine Decke. Die Decke kratzt wie Sau. Ich kann mir die nicht über die Beine legen. Die kratzt. Aber das ist doch so eine schöne... Was sind das? Schafswolle? Nee, was ist das? Welche Wolle kratzt denn immer so? Es gibt schreckliche Decken. Schreckliche Decken.
Du, das war früher eine Folter.
Da bin ich auch ganz penibel.
Das war früher eine Folter.
Ja. Das war früher Folter, dich mit so einer Kratzdecke über die Beine legen. Alle haben direkt gesungen.
Hat mir neulich auch eine erzählt, PCR-Test, so ein Stab da hinten in der Nase. Das war, im alten Ägypten war das eine Folter. Da sind die Leute dran gestorben und davon kriegt man Krebs.
Ah!
Nicht? Da kann man sich eigentlich so für den allgemeinen Sprachgebrauch kann man sich das angewöhnen. Du, das war früher eine Folter. Stehst du direkt wieder.
Aber das mit dem Stab finde ich harmlos.
ja, stimmt auch wieder.
Finde ich Kratzpullover viel schlimmer. Ja, jedenfalls gruselig. Wird nur noch geschlagen, was immer noch aktuell bei mir ist, was ich wegschmeiße und bei aller Nachhaltigkeit und ich trage die Sachen, bis sie Lumpen sind oft. Ich habe hier zu Hause, ich kann mich vernünftig anziehen, ich habe aber auch so eine B-Garderobe. Und diese B-Garderobe, die trage ich eigentlich nur, wenn keine Gäste da sind. Weil dann sehe ich wirklich aus wie vom Rewe, als wenn ich da mein Geld verdiene. Und die sind praktisch indiziert, diese Klamotten. Aber das ist einfach... Das sind kaum noch Klamotten. Das war mal eine richtige lange schwarze Hose. Es ist jetzt fast nicht mehr über als ein Stringtanga. So viele Löcher sind da drin. So muss man sich das vorstellen. Aber ich finde es relativ bequem. Ich überlege auch, ob ich die vielleicht doch nochmal nähe. Ach, vielleicht schmeiße ich sie doch manchmal weg. Also sieht schon das aus, wie, als wenn es schon weggeschmissen wurde, aber auch schon vor einem halben Jahr weggeschmissen wurde. So sieht das aus mittlerweile.
Ha!
Ja, was soll man machen? Ja, sieht ja keiner, Simon. Sieht ja keiner. Ich mache ja keine Selfie, mache ja keine Insta-Fotos damit. Ne?
Nee. Ja.
Also, was ich aber noch sagen wollte, eine Sache schmeiße ich nämlich doch weg. Eine Sache schmeiße ich tatsächlich weg und das sind Socken, die in den Schuhen rutschen. Wenn die keinen Halt haben und immer so runterrutschen und man hat immer die Socken dann vorne so drin und dann werfen die Falten nach vorne und man hat die nicht mehr, die gehen schon Richtung Knöchel runter. Die sortiere ich aus. Da bin ich streng.
Ja.
Das kann ich nicht aushalten.
Socken haben sowieso eine ganz eigene Dynamik. Dann manchmal rutschen die nicht. Das verstehe ich auch nicht so ganz.
Man steckt nicht drin, einfach. Ne?
Man steckt nicht drin, ja, genau.
Ich gebe euch zu Hause nur mit auf dem Weg. Macht es wie ich. Einfach alles schwarz. Schwarz. Tragt einfach nur noch schwarz. Ah. Ist keine Form irgendwie der Coolheit, aber man muss einfach sagen, es ist einfach.
Mein Tipp an euch, ein Trench, Restkick.
Und ein paar Prada-Muschischuhe.
Ach so, ja, die ziehe ich nicht mehr an, aber...
Nein?
Ich hatte einen Prada-Anzug, reduziert gekauft, von 2000 auf 1000 reduziert. Den kannst du ja immer anziehen auf dem roten Teppich, merkt ja keiner. Und dann bin ich fetter geworden, dann hat er nicht mehr gepasst, dann bin ich wieder dünner geworden, dann hat er wieder gepasst. Dann habe ich meine Freundin kennengelernt, die hat den noch verliehen.
Was?
Ich bin mittlerweile bei dem Prada-Anzug im Plus.
Das ist natürlich geil. Vielleicht sollte ich mich doch jetzt mal ein bisschen, vielleicht sollte ich mal in mich gehen und doch mal eine ganze Klamottenpolitik überdenken.
Es ist nicht immer alles rausgeschmissenes Geld.
Nee, stimmt.
Wie auch immer.
Das ist auf jeden Fall das, was ich hier heute mitnehme. Und man, es ist ja auch schön, wenn so ein Podcast, selbst unter Leuten, die sich gut kennen wie wir, noch einen Lerneffekt hat.
Ja, richtig, richtig. Und das war ja wohl heute der Fall. Also, dann noch ein, so mit anderen Worten, ihr habt heute viel gelernt. Ja, von meiner Seite... Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
Auch von meiner Seite, ich gehe jetzt ins Internet und bestelle mir eine knatschenge, grün-blau-weiß-rot karierte Buchse, damit ich einfach mal von dem Schwarz weg.
Von
macht's wie
Acne. Tschüss.
Das kenne ich schon wieder nicht, aber es wird bestimmt gut sein. Auf Wiedersehen.